Hallo und herzlich willkommen bei Jugendinfo Durchblick. Wir sind Sina und
Ben.
In diesen Zeiten ist es schwer, den Durchblick zu behalten und deswegen wollen wir mit dem Format Durchblick euch alle zwei Wochen eine Übersicht über die aktuellen Nachrichten geben und uns mit einzelnen Themen tiefer beschäftigen. Diese Woche sprechen wir im ersten Themenblock über den Mord an dem 22-jährigen Lorenz A. in Oldenburg und führen dafür ein Interview mit der Initiative Gerechtigkeit für Lorenz.
Im zweiten Themenblock widmen wir uns der aktuellen Eskalation zwischen Pakistan und Indien in der Region Kaschmir und schauen uns außerdem die Vorschläge für die neuen Ministerposten für die kommende Regierung an. Und weil wir finden, dass Geschichte verstehen wichtig ist, um die Gegenwart zu verstehen, widmen wir uns im Kalenderblatt heute dem Vietnamkrieg, weil dessen Ende hat sich jetzt diese Woche zum 50. Mal gejährt. In der Nacht vom 19. auf den 20. April tötete die Polizei einen 21-jährigen jungen Mann, Lorenz A., in Oldenburg. Auch wenn anfänglich sehr wenig Informationen zur Tötung des jungen Mannes öffentlich waren, ergab die Obduktion wenige Tage danach, dass Lorenz A. von 4 Kugeln getötet wurde. Eine streifte seinen Oberschenkel und die anderen 3 trafen ihn von hinten. In die Hüfte, den Oberkörper und den Kopf. Wir sprechen jetzt im Interview mit der Initiative Gerechtigkeit für Lorenz. Vielleicht kannst du dich einmal vorstellen. Wer bist du und was ist die Initiative?
Ich bin Suraj Melitav, ich bin 23 Jahre alt und Teil der Initiative Gerechtigkeit für Lorenz aus Oldenburg. Und ich bin der Sprecher der Initiative und wir haben uns relativ schnell nach der Tötung von Lorenz ja in Oldenburg durch mehrere Schüsse von der Polizei initiiert, zusammengeschlossen, um für Gerechtigkeit, für unabhängige Untersuchung des Polizeieinsatzes und für eine lückenlose Aufklärung zu kämpfen, einzustehen, an der Seite, solidarisch an der Seite der Familie. Und ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf.
Jetzt ist ja seit der Tötung selbst, aber auch seit den Wochen danach einiges passiert. Und zum Beispiel der Oberbürgermeister der Stadt Oldenburg, Jürgen Krugmann von der SPD, ist durch verschiedene Äußerungen in dem Fall aufgefallen. Kannst du einmal auf so seine Äußerungen eingehen? Was für Perspektiven habt ihr als Initiative da auch auf die Aussagen des Oberbürgermeisters?
Ja, der Oberbürgermeister hat in mehreren oder in einer Pressemitteilung, die er verschickt hat, vor der Demo am Freitag gesagt, dass er dazu aufruft, sage ich mal, dass die ganze Sache nicht eskalieren soll, beziehungsweise dass es ruhig verlaufen soll. Das ist in erster Linie, sage ich mal, richtig. Das kann man so machen. Gleichzeitig war das aber so, dass er gesagt hat, dass wir nicht zu schnell vorverurteilen sollten. Und in der Pressemitteilung hat er aber anfänglich vergessen, sein Mitgefühl mit der Familie zu äußern. Und das sehen wir als Initiative sehr, sehr kritisch. Ein Mensch ist gestorben. Das muss man, glaube ich, so erstmal festhalten. Ein Mensch ist gestorben und da kann man wenigstens sein Mitgefühl, sage ich mal, aussprechen, egal wie dieser Mensch war, wer dieser Mensch war und auf welche Weise dieser Mensch auch gestorben ist. Und auf die Vorverurteilung hat er, da sagt er natürlich, das ist das Rassismus oder beziehungsweise in diesem ganzen Kontext, weil Lorenz ein schwarzer junger Mann ist oder war, hat der Oberbürgermeister gesagt, weil Rassismus auch in dem Kontext angeklungen ist oder die Rassismusvorwürfe laut geworden sind, hat er gesagt, dass das eine Vorverurteilung sei. Wir sehen das und ich sehe das selber auch sehr, sehr kritisch natürlich, weil wir von unserer Initiative keiner gesagt hat, dass dieser Fall, die Tötung des von Lorenz durch mehrere Schüsse von hinten von der Polizei explizit rassistisch motiviert war, sondern wir aber in einer Gesellschaft leben, die rassistisch sozialisiert ist. Ich als schwarze Person bin nicht frei davon. Wir alle, die gerade zuhören, sind auch nicht frei davon. Entsprechend ist auch die Polizei nicht frei davon. In diesem Kontext ist dieser Fall auch passiert. Und es ist in der Gesellschaft, in der wir leben, nie egal, welche Hautfarbe man hat. Deswegen ist es sehr, sehr schwierig, wenn wir darauf hinweisen, das als eine Vorverurteilung zu sehen. Und er hat auch gesagt, dass es eine Sache ist, dass die Ränder, gerade unterschiedliche Narrative auf den Tisch bringen. Und wir sagen ganz klar, auf Rassismus, auf institutionellen, strukturellen Rassismus hinzuweisen, ist keine Sache von Rändern, sondern eine Sache der Menschlichkeit, eine Sache der Gesellschaft.
Nun ist Oldenburg ja auch keine große Stadt. Und ich bin mir sicher, dass dieser Mord und die Tötung auch die gesamte Stadt jetzt beeinflusst.
Also man muss sagen, dass das uns alle wirklich sehr, sehr stark erschüttert hat. Also keiner hätte gedacht, dass sowas, sage ich mal, in Oldenburg möglich sei. Zumindest ist es so, dass, was ich, sage ich mal, mitbekomme, weil viele Oldenburg als eine kleinere Stadt sehen, wo alles wirklich sehr harmonisch ist, grün ist und friedlich verläuft. Eine sehr, sehr vielfältige Stadt, muss man auch sagen. Und das ist gerade hier in Oldenburg passiert, hat sehr, sehr viele Menschen erschüttert. Gleichzeitig ist es so, dass Menschen wie ich, schwarze Menschen, People of Color insgesamt aus der Community, nicht überrascht sind, dass sowas passiert, insgesamt, generell passiert, weil wir solche Fälle schon kennen, weil wir solche Fälle häufiger schon mitbekommen haben, erlebt haben und so weiter. Und das ist eine Sache, worüber wir definitiv auch sprechen müssen, über Polizeigewalt insgesamt, weil das, ja, weil gerade auch Vertrauen in eine Institution, die uns schützen sollte, eigentlich verloren geht. Die Polizei ist wichtig für unsere Gesellschaft und es ist sehr, sehr schade, wenn durch solche Fälle, die nicht lückenlos aufgeklärt werden, nicht unabhängig aufgeklärt werden, Vertrauen verloren geht. Und deswegen sagen wir ganz klar, das Vertrauen geht gerade verloren und wir können das nur gemeinsam mit der Polizei wieder zurückholen.
Nun ist die Tötung von Lorenz A. ja bei weitem nicht die einzige Tötung durch die Polizei und bei weitem ja kein Einzelfall. Schon 2021 gab es ja relativ nah an Oldenburg, auch in Delmhorst zum Beispiel, einen Tod von einem 19-Jährigen in Polizeigewahrsam. Und generell war 2024 das tödlichste Jahr seit 25 Jahren in der Hinsicht auf Tötungen durch die Polizei. Wie nehmt ihr diese Situation wahr?
Ja, das muss man wirklich sich sehr, sehr genau anschauen und das macht natürlich, das lässt einen nicht kalt. Also man muss sich ganz genau anschauen, woran das liegt und wie ich meine ich vorhin schon gesagt habe, ist es so, dass wir solche Fälle ja schon kennen. Wie du gerade schon gesagt hast, José Jalaf in Delmhorst 2021. Wir sehen aber auch Mohamed Lamine Dramé zum Beispiel, Uri Jallo 2005. Also das sind Fälle, die immer kommen und fortlaufend sind. Und da müssen wir wirklich genauer hinschauen. Und wir wollen eine Gesellschaft der vielen, eine Gesellschaft, wo keiner Angst haben muss, durch tödliche Polizeigewalt ums Leben zu kommen. Und deswegen wollen wir, dass solche Fälle sich, also dass man sich das genau anschaut und dass die Polizei möglichst selten zur Waffe greift oder greifen muss, wie auch immer, und Menschen dadurch sterben. Und das sollte uns als Gesellschaft alarmieren, weil die Polizei eigentlich dafür da ist und da stehe ich wirklich dahinter, bestimmte Situationen auch zu deeskalieren, nur nicht zu eskalieren. Und deswegen müssen wir uns das genau anschauen. Wir müssen über Polizeigewalt sprechen, strukturellen Polizeigewalt sprechen. In dem Kontext müssen wir aber auch über strukturellen Rassismus natürlich sprechen. Und da wird ja, wie so oft gesagt, also Rassismus steht ja irgendwie, schwebt ja irgendwie in der Luft, gerade in dieser ganzen Debatte. Und es wird gesagt, dass es eine Vorverurteilung sei, wenn man auf Rassismus eingeht bzw. darauf hinweist. Wir sagen aber, wir leben alle in einer Gesellschaft, die rassistisch ist. Und wir sagen aber nicht, dass dieser Fall, diese Tötung von Lorenz durch vier Schüsse von hinten explizit von den Polizisten rassistisch waren, sondern es ist aber in der Gesellschaft, in der wir leben, nicht egal, welche Hautfarbe du hast. Und darauf wollen wir, auf diese Struktur wollen wir hindeuten. Und da brauchen wir eine ehrliche Debatte über strukturelle Polizeigewalt in Deutschland, in Niedersachsen, aber genau, in Deutschland, weil das natürlich ein System ist und wir das aber nur gemeinsam ändern können, sowohl im Sinne der Gesellschaft, aber auch im Sinne der Polizei.
Als Initiative habt ihr Forderungen an die Stadt, an die Politik, aber auch zum Beispiel an HörerInnen oder an die Gesellschaft im Generellen?
Also wir haben definitiv im Kontext der Tötung von Lorenz haben wir sehr, sehr klare Forderungen. Also unsere Forderung ist definitiv eine lückenlose Aufklärung. Warum lückenlos? Weil wir gesehen haben, dass ähnliche Fälle nicht lückenlos aufgeklärt wurden und Vertrauen, was in einer Institution, die sehr, sehr wichtig ist für unsere Gesellschaft, gerade verloren geht. Und es geht nur, wenn wir das lückenlos aufklären. Zweitens ist es so, dass wir eine unabhängige Untersuchung wollen des Polizeieinsatzes, weil es kann nicht sein, dass Delmhorst, was erstens sehr, sehr nah an Oldenburg ist, ermittelt und zweitens Auch in Delmenhorst gab es 2021 einen ähnlichen Fall, wo du schon gesagt hast, José Khalaf unter Polizeigewahrsam gestorben ist. Und es kann nicht sein, dass eine Polizei, die so einen ähnlichen Fall hatte, die andere Polizei, die so einen Fall hat, untersucht oder ermittelt. Also deswegen muss es unabhängig sein. Und da braucht es eigentlich, und da sind wir auch ganz klar, eigentlich braucht es eine Reform der Kontrollmechanismen. Wir brauchen unabhängige Beschwerdestellen, eine externe Aufsicht, eine externe Instanz, die die Polizei untersucht, beziehungsweise die darauf schaut, was da genau passiert. Weil es kann nicht sein, dass die Polizei sich selbst kontrolliert. Und es ist, glaube ich, ganz klar, dass man natürlich, wenn man seine eigenen KollegInnen kontrolliert, gegen seine eigenen KollegInnen ermittelt, man da nicht unabhängig ermitteln kann. Das ist, glaube ich, ganz klar. Jeder, der in dieser Situation ist, kann das, glaube ich, ganz klar sagen, dass man da nicht komplett unabhängig ist. Und als letzten Punkt ist es natürlich so, dass wir uns auch, dass wir über Antirassismus sprechen müssen, über institutionellen Rassismus innerhalb der Polizei. Und wir brauchen Antirassismus als einen verpflichtenden Bestandteil der Aus- und Fortbildung innerhalb der Polizei für alle PolizistInnen, aber auch für die Justiz und die Behörden in Deutschland. Und das sind, sage ich mal, im Konkreten unsere Forderungen.
Vielen, vielen Dank für das Interview.
Nicht dafür.
Kommen wir als nächstes zu den Kurznachrichten. Am Ostermontag ist mit Papst Franziskus das Oberhaupt der katholischen Kirche gestorben. Der gebürtige Argentinier wurde 88 Jahre alt. Schon seit einiger Zeit hatte er mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Franziskus galt als Reformer innerhalb der katholischen Kirche und war dafür bekannt, immer wieder zu Frieden und Gerechtigkeit auf der Welt aufzurufen. Zum Beispiel setzt er sich gegen das Sterben von Geflüchteten auf dem Mittelmeer ein oder hatte auch eine klare Position gegen den Krieg in Gaza. In der Kirche startete er kleinere Liberalisierungsversuche, wie die Möglichkeit für Frauen, höhere kirchliche Ämter anzutreten als bislang. Wobei die Betonung hier auf kleineren liegt. Außer wenigen Ämtern haben Frauen weiterhin sehr wenig Macht. Auch in der Abtreibungsfrage blieb er konservativ. Auch thematisierte er nur sehr unzulänglich den großen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen innerhalb der katholischen Kirche. Die Ernennung des neuen Papsts soll ab dem 7. Mai stattfinden und wird voraussichtlich mehrere Tage dauern. Noch ist unklar, wer Franziskus folgen könnte. Unter den Favoriten befinden sich sowohl konservativere als auch liberalere Kandidaten.
In der Ukraine hat es nach über 3 Jahren des Krieges erstmals Versuche einer tatsächlichen Waffenruhe gegeben. Überraschend hatte der russische Präsident Putin am Ostersamstag zu einer 30-stündigen kompletten Feuerpause bis hin über den Ostersonntag aufgerufen. Gehalten hatte diese allerdings nur teilweise. Während an Teilen der Front tatsächlich die Waffen schwiegen, werfen sich beide Seiten vor, die Waffenruhe gebrochen zu haben. Die ukrainische Seite hatte sich weitestgehend an die Feuerpause gehalten, auch wenn Selenskyj eine längere Feuerpause von 30 Tagen gefordert hatte. In den folgenden Tagen nach Ostersonntag waren die Kämpfe entlang der gesamten Front wieder aufgeflammt. Auch Angriffe tief im Landesinneren beider Länder wurden durchgeführt. Die Auseinandersetzungen rund um einen Waffenstillstand oder Friedensgespräche gingen dennoch weiter. Dabei wird auch immer wieder darüber gesprochen, ob und wenn ja, welche von Russland besetzten Regionen die Ukraine für einen Frieden aufgeben solle. Die USA versuchen derweil auch, europäischen Ländern außerhalb der Ukraine in die Verhandlungen einzubeziehen, nachdem sie diese zunächst weitestgehend außen vor gelassen hatten. Was bei den Gesprächen herauskommen könnte, ist noch offen. Am Mittwoch einigten die Ukraine und die USA sich schließlich auf das umstrittene Rohstoffabkommen. Das Rohstoffabkommen verschafft den USA Zugang zu Profiten aus Rohstoffabbau in der Ukraine sowie privilegierten Zugang zu den abgebauten Rohstoffen.
Wie in der vergangenen Woche bekannt geworden ist, ist schon im Februar ein 19-jähriger Deutscher in der Schweiz festgenommen worden. Er soll nach Angaben der Polizei einen antisemitischen Anschlag auf die Synagoge in Halle geplant haben und dafür bereits eine Waffe besorgt haben. Aufgeflogen war er wohl unter anderem, weil er seine Pläne mehrfach in Telegram-Gruppen angekündigt hatte. Schon im Oktober 2019 hat es einen rechtsextremen Anschlag auf die Synagoge in Halle gegeben. Damals eröffnete ein schwer bewaffneter Mann am jüdischen Feiertag Yom Kippur das Feuer auf eine Synagoge. Als sein Versuch scheiterte, erschoss er eine Passantin und den Gast eines Dönerladens, bevor er die Flucht ergriff. Der junge Mann wurde mittlerweile nach Deutschland ausgeliefert und sitzt in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und unerlaubten Waffenbesitzes ermittelt. Der 19-Jährige bestreitet die Vorwürfe. In Hessen wurde parallel in der gleichen Woche ein rechtes Waffenlager bei einem 59-Jährigen und seinem 17-jährigen Sohn ausgehoben. Bei einer Durchsuchung in Weselich fand die Polizei einsatzfähige Kriegswaffen, darunter mehrere Maschinengewehre und mindestens 250 Kilogramm Munition. Zudem soll der 17-Jährige Sprengstoff selbst hergestellt haben und damit experimentiert haben. Er war zuvor wegen volksverhetzenden und nationalsozialistischen Äußerungen im Internet aufgefallen. Vater und Sohn wurden nach der Festnahme wieder auf freien Fuß gesetzt.
In Spanien und Portugal kam es am Montag zu einem weitgehenden Stromausfall. Ab 12.30 Uhr mittags fiel die Stromversorgung für Stunden für weite Teile der Bevölkerung aus. Viele Züge blieben auf offener Strecke und teilweise sogar in U-Bahn-Schächten einfach stehen, sodass die Insassen evakuiert werden mussten. Auch Flughäfen und Ampelanlagen fielen aus, sodass der Verkehr vielerorts beinahe komplett zum Erliegen kam. Aus beiden Ländern wurde berichtet, dass der Stromausfall sowie die zu Beginn mangelnde Informationslage zu Hamsterkäufen führten. Auch die Nachbarländer Frankreich, Andorra und Marokko waren teilweise von Auswirkungen des Stromausfalls betroffen. Es kam zu einer zeitweisen Überlastung und Einschränkung des Mobilfunknetzes. Am Dienstagmorgen war die Stromversorgung in nahezu allen betroffenen Gebieten weitestgehend wiederhergestellt. Die Untersuchungen zur Ursache des Stromausfalls gehen derzeit weiter. Frühe Gerüchte und Spekulationen über einen Cyberangriff wurden nicht bestätigt. Die Untersuchungen dauern weiterhin an.
Im Süden Syriens flammte seit der Nacht auf Dienstag erneut heftige Kämpfe zwischen drusischen Kampfverbänden und der syrischen Regierung auf. Bei den Kämpfen südlich der Hauptstadt Damaskus soll es zu Dutzenden Toten und Verletzten gekommen sein. Genaue Zahlen sind zur Stunde allerdings noch nicht verfügbar. Schon seit Dezember gibt es massive Spannungen zwischen drusischen Einheiten, die nach dem Sturz des Assad-Regimes offensiv Autonomie einforderten, und der Zentralregierung, die dies ablehnt, sowie islamistischen Gruppen, die immer wieder zu Massakern an den Drusen aufriefen. Am Dienstag war zwischenzeitlich berichtet worden, dass es eine Vereinbarung zwischen drusischen Führern und der neuen syrischen Regierung gegeben habe, um die Kämpfe zu stoppen. Allerdings sollen sich die islamistischen Gruppen nicht an die Befehle aus Damaskus gehalten haben, weshalb die Kämpfe im Grunde ohne Pause weiter andauerten. Derweil droht auch Israel militärisch einzugreifen, sollten die Angriffe auf die drusischen Gebiete nicht enden. Erste Angriffe soll die IDF schon geflogen haben. Israel versucht seit Monaten, im Süden des Landes Fuß zu fassen und eine dauerhafte militärische Präsenz und Besatzung aufzubauen. Zuvor hatte sich in der nordsyrischen Stadt Qamishlo hunderte VertreterInnen verschiedener kurdischer Parteien und Organisationen versammelt, um eine gemeinsame Position in der Neuordnung des syrischen Staates zu beschließen. An der Konferenz nahmen verschiedene Organisationen teil, die teilweise seit Jahren im Konflikt zueinander standen. Darunter waren nicht nur Gruppen, die der kurdischen Freiheitsbewegung und der Partei der Demokratischen Union PYD nahestehen, sondern auch konservative Parteien wie die Demokratische Partei Kurdistans KDP und die Patriotische Union Kurdistans PUK aus dem Nordirak. Auf der Konferenz wurde ein Forderungskatalog für ein dezentrales Staatsmodell in Syrien beschlossen, der den Kurdinnen und auch allen anderen Gemeinschaften in Syrien umfassende Gleichberechtigung garantieren soll. Auch die politische Gleichberechtigung der Frauen wurde als zentrale Forderung beschlossen.
Seit letzter Woche streiken die Beschäftigten der Charité Facility Management, der CFM, erneut. Die Beschäftigten von CFM übernehmen alle nichtmedizinischen und nichtpflegerischen Dienstleistungen, die innerhalb der Kliniken der Charité Berlin anfallen. Dazu zählt die Logistik, der Krankentransport, Reinigung und zum Beispiel die Küche. Die Beschäftigten fordern in einem zunächst unbefristeten Streik eine Angleichung ihrer Gehälter an die Bezahlung in der Charité. Sie verdienen im Schnitt bis zu 20% weniger als ihre KollegInnen, die nach TVÖD, also Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, bezahlt werden. Das Unternehmen versuchte, den Streik gerichtlich verbieten zu lassen. Die gerichtlich bestimmte Notdienstvereinbarung bezeichnet Verdi als absurd. Denn darin wird verlangt, dass es eine bessere Besetzung als im Normalbetrieb gibt. Und eigentlich sollen sogenannte Notdienstvereinbarungen ausschließlich für die Aufrechterhaltung der Patientenversorgung sorgen und diese gewährleisten. Mittlerweile kämpfen die CFM-Beschäftigten bereits seit 20 Jahren für eine Rückführung in den Mutterkonzern, das Landesunternehmen der Charité. Das politische Versprechen, diese umzusetzen, gab schon der letzte Senat, allerdings ohne tatsächlich zu handeln. Durch die Privatisierung des Gesundheitssystems werden bereits seit den 2000er Jahren immer mehr nichtmedizinische Bereiche ausgelagert. Damit umgehen die Kliniks-Konzerne die Tarifbindung an den öffentlichen Dienst und schaffen weiteres Lohndumping. Arbeitsbedingungen und Gehälter sind so für die Beschäftigten meist noch prekärer.
Kommen wir zum zweiten Themenblock. Es haben sicherlich alle mitbekommen, auch wenn ich finde, dass es relativ wenig in den deutschen Medien vertreten ist. Indien und Pakistan befinden sich auf der Schwelle zum Krieg miteinander. Zumindest wird das so berichtet. Es gab einen Terroranschlag, bei dem Touristen angegriffen wurden. Es geht um Wasserverträge, es gibt Schusswechsel an der Grenze, alte Feindschaften und neue Eskalationen. In der Region Kaschmir stehen sich aktuell zwei Weltmächte, zwei Atommächte direkt gegenüber, also Indien und Pakistan. Und schon jetzt kommt es zu Schusswechseln an der Line of Control zwischen den beiden Staaten. Und es gibt massive wirtschaftliche und rechtliche Angriffe der beiden auf sich gegenseitig. Also, was passiert dort vor Ort gerade? Zunächst einmal müssen wir sagen, wir nehmen die Folge am Nachmittag des 1. Mai auf. Und gerade aktuell ändert sich die Situation vor Ort stündlich. Das heißt, wir befinden uns natürlich auf dem Informationsstand von heute, also dem Donnerstag. Wir werden die Situation weiter begleiten und wenn ihr nichts verpassen wollt, folgt auf jeden Fall Jugendinfo einfach auf Telegram oder auf Instagram. Allerdings können wir natürlich die Situation jetzt nur so bewerten oder beschreiben mit den Informationen, die wir heute haben. Und es kann gut sein, dass wenn die Folge online kommt, dass sich die Situation schon wieder weiterentwickelt oder verändert hat.
Was ist also eigentlich gerade los? Vor ungefähr einer Woche fand im indisch kontrollierten Teil von Kaschmir ein Anschlag statt und dabei kamen 26 Menschen ums Leben. Kaschmir selbst ist eine rohstoffreiche Region im Himalaya, auf die sowohl Pakistan als auch Indien Anspruch erheben. Die Region ist ähnlich wie Pakistan mehrheitlich muslimisch besiedelt und schon lange umstritten. Nach mehreren Kriegen etablierte sich ein indisch kontrollierter, ein pakistanisch kontrollierter und ein kleinerer chinesisch kontrollierter Teil. Und während im pakistanisch kontrollierten Teil Kaschmirs verschiedenste militante islamistische Gruppen präsent sind, die auch immer wieder Übergriffe auf die Bevölkerung verüben, wird dem indischen Staat in der Region Kaschmir gezielte und systematische Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Im Zuge von Aufständen gegen die Kontrolle Indiens starben mehrere Zehntausende Menschen. Unter ihnen befanden sich eine große Anzahl von Zivilistinnen.
Und in eben diesem indisch kontrollierten Teil oder in dieser indisch kontrollierten Zone, dort fand jetzt am 22. April, also vor ein bisschen mehr als einer Woche, ein Anschlag auf hinduistische Touristinnen statt. Attentäter attackierten dort den Ort Pehelgam, der gerade bei TouristInnen aus Indien sehr beliebt ist. Die Attentäter haben sich da gezielt auf nicht-muslimische Personen gerichtet, indem sie die männlichen Touristen aufgefordert haben, Verse aus dem Koran zu zitieren und zu zeigen, ob sie beschnitten sind, als Beweis dafür, ob sie Muslimer sind oder nicht. Am Ende des Tages wurden 26 Personen getötet durch die Attentäter, davon 24 hinduistische Touristinnen, ein christlicher Tourist und ein muslimischer Tourist. Das Ganze kommt weder aus dem Nichts, noch ist es irgendwie gänzlich überraschend. Die von Indien kontrollierten Gebiete in Kaschmir sind seit langem immer wieder Schauplatz von ethnischer Gewalt, aber auch eben extremer Polizeigewalt und massiver Repression gegen die Bevölkerung durch die Sicherheitskräfte Indiens. Und genau dagegen gibt es auch immer wieder Proteste, Aufstände und eben auch bewaffnete Aktionen und immer wieder auch durch islamistische Gruppen. Der Anschlag jetzt vor einer Woche war allerdings der blutigste in den vergangenen Jahren und stellt schon dadurch eine gewisse Zäsur, also was sehr Besonderes, dar. Die Gruppe, die sich dazu bekannt hat, ist noch relativ unbekannt, tritt aber unter dem Namen The Resistance Front, also die Widerstandsfront, auf. Es ist bisher, ehrlich gesagt, relativ wenig bekannt über die genauen Hintergründe, UnterstützerInnen oder sonst was der Gruppe. Die Regierung Indiens hat allerdings direkt nach dem Anschlag die Regierung Pakistan, also den Staat Pakistan, verantwortlich gemacht, hat dafür allerdings immer noch bis jetzt keinerlei Beweise oder irgendwas dergleichen geliefert. Von UnabhängigkeitsaktivistInnen in Kaschmir selbst wurde der Angriff auch verurteilt.
Pakistan und Indien haben daraufhin beide den Konflikt eskaliert mit weiteren Maßnahmen. Pakistan hat seinen Flugraum für indische Flugzeuge gesperrt und mittlerweile hat Indien das auch gemacht. Indische Staatsbürger wurden des Landes verwiesen und gleichzeitig mobilisieren auch beide Seiten ihre Armeen in die Region. Auch Indien hat darauf reagiert und hat dann verfügt, dass wiederum pakistanische Staatsbürger ausgewiesen werden sollen und die gemeinsame Grenze geschlossen werden soll. Außerdem hat Indien große Mengen an Truppen in die Region verlegt und pausierte den seit langem bestehenden Indus-Water-Treaty.
Und Indus-Water-Treaty, das klingt jetzt erstmal gar nicht so relevant. Also das sind zwei Atommächte, stellt trotzdem allerdings einen sehr zentralen Aspekt dar. Indus-Water-Treaty, also der Indus-Wasservertrag, Der regelt den Zufluss von Wasser über den Indus, also einen zentralen Fluss, der aus Indien nach Pakistan fließt, sowie den Wasserfluss der Nebenflüsse vom Indus. Und Indien hat über die letzten Jahrzehnte sehr viele Staudämme und Wasserinfrastruktur in eben genau diesen Wasserfluss gebaut und hat die Möglichkeit, rein theoretisch dort Wasser zu stauen oder in zerstörerischen Massen nach Pakistan zu leiten. Der Vertrag selbst besteht seit 1960 zwischen den beiden Staaten und wurde trotz der verschiedensten Anspannungen und Kriege zwischen den Staaten niemals aufgekündigt oder pausiert. Also das ist was sehr Besonderes. Und der Vertrag regelt eben den Zufluss von Wasser von Indien nach Pakistan.
Ja, und Wasser als lebenswichtigste Ressource kann natürlich daher auch als Kriegswaffe eingesetzt werden und dann halt auch eine sehr, sehr verheerende sein. Denn wenn es halt zurückgehalten wird, kommt es zu Austrocknungen oder im Gegensatz dazu kann es zu Überschwemmungen kommen. Und für Pakistan ist Wasser also sehr entscheidend. 80% der Bäuerinnen sind abhängig von dem Wasser des Indus und es gibt aktuell schon langfristige Probleme mit Dürren. Dass der Wasservertrag jetzt pausiert wird, sendet deshalb schon sehr, sehr starke Signale nach Pakistan und zeigt einmal, dass Indien Pakistan direkt verantwortlich macht und gleichzeitig auch bereit ist, massive Eskalationsschritte zu gehen. Denn Pakistan hat immer wieder betont, dass das Stauen und Zurückhalten und auch das Minimieren vom Wasser des Indus als Akt des Krieges betrachtet wird und dann eben auch als solches natürlich militärisch beantwortet werden wird. Indien sendet also ganz, ganz klare Signale für eine Eskalation.
Indien hat zudem eben auch jetzt schon angekündigt, dass sie in Zukunft keine Informationen oder Warnungen mehr an Pakistan geben werden über den Stand der Flüsse, Niederschlag oder Ähnliches. Und gerade jetzt, wo auch die Monsunsaison anfängt, hat das natürlich eine extrem große Auswirkung und eine große Gefahr für die Menschen in Pakistan, weil Indien die Macht besitzt, eben auch Fluten auszulösen und auch jetzt schon in den letzten Tagen zum Beispiel Wasser in einen Nebenfluss des Indus geleitet hat, das dann zu Überflutungen in Pakistan geführt hat, auch in einem relativ kleinen Maße. Und gerade jetzt mit der beginnenden Monsunsaison birgt das natürlich eine große Gefahr.
Seit dem Abend des 24. April gibt es an der Line of Control, also der international nicht anerkannten, aber de facto Grenze zwischen Pakistan und Indien, auch Schüsse oder mehrere Berichte von Schüsse von den Grenzsoldaten gegenseitig in die Richtung voneinander. Auch wenn bisher noch nicht von direkten Feuergefechten berichtet wurde und es auch keine bekannten Verletzten gibt, zeigt es schon nochmal deutlich, dass eine klare Richtung Eskalation einschlägt und auch die Bereitschaft beider Staaten für einen Krieg auf jeden Fall besteht.
Und diese Bereitschaft sieht man ja auch gerade an der massiven militärischen Mobilisation, die man auf jeden Fall nicht vergessen sollte. Indien und Pakistan sind zwei der einwohnerstärksten Länder der Welt und vertreten zusammen über 1,6 Milliarden Menschen, also 20% der Weltbevölkerung ungefähr. Und beide sind Atommächte und diese beiden Atommächte verfügen über ein massives militärisches Arsenal. Pakistan selbst hat erklärt, dass sie einen Angriff in den nächsten Tagen von Indien erwarten. Da beziehen sie sich auf Geheimdienstinformationen. Und Indien hat öffentlich eine Reaktion auf den Anschlag in Kaschmir angekündigt. Dies ist allerdings unklar, wie groß oder in welcher Form es diese Reaktion geben würde.
Die Entwicklungen, also gerade die in Kaschmir passieren, werden sich mit Sicherheit auch auf die gesamte Region auswirken. Sowohl Indien als auch Pakistan erheben aus historischen und politischen Gründen Anspruch auf die Region Kaschmir. Dabei sollte aber nicht unterschätzt werden, dass Kaschmir wichtige Rohstoffe beherbergt und eben durch seine geografische Lage im Himalaya eine wichtige strategische Position für die Kontrolle der Region besitzt.
Pakistan und Indien planen also jetzt beide mit einer Eskalation des Konflikts. Sowohl in Indien gibt es in der Bevölkerung eine starke hindu-nationalistische Bewegung, die den Premierminister Modi in seinem aktuellen Kurs eben dieser Eskalation unterstützt. Ähnlich wie es in Pakistan gerade einen großen Teil der Bevölkerung gibt, die eine Annexion von Kaschmir, also Gesamtkaschmir, als Teil des pakistanischen Staatsgebietes unterstützt. Dass unter einer Verschärfung des Konflikts vor allem eben die Bevölkerung vor Ort zu leiden hätte, das muss dabei sehr, sehr klar sein. Wenn man sich aber jetzt die Reden von Indiens Premierminister Modi anhört, dann wird sehr schnell klar, dass dieser rhetorisch, genauso wie diplomatisch, eine militärische Antwort und einen Angriff auf Pakistan vorbereitet. In den letzten Tagen alleine hat sich Modi mit einer Vielzahl von internationalen VertreterInnen getroffen und verschiedenste Gespräche geführt. Und natürlich weiß man jetzt nicht, was genau da besprochen wurde, aber es lässt sich davon ausgehen, wegen dem Zeitpunkt nach diesem Angriff und jetzt auch der militärischen Mobilisation, dass es eben um die Zustimmung zum weiteren Handeln vor Ort geht, also dieser militärischen Eskalation in Bezug auf Pakistan.
Pakistans Regierung erklärte gleichzeitig seine Bereitschaft, auch Atomwaffen einzusetzen, falls die nationale Existenz Pakistans bedroht wäre. Das ist natürlich eine sehr schwammige Formulierung und die lässt Raum zur Interpretation auf jeden Fall offen. Generell ist zu erwarten, dass der Konflikt sich fürs Erste mit konventionellen Mitteln der Kriegsführung weiter zuspitzen wird. Denn in der Vergangenheit, also sowohl 1947, 1965, 1971 und 1999, führten Pakistan und Indien bereits Krieg um Kaschmir. Und das beweist auch, dass beide Seiten eine Bereitschaft haben, ihre Interessen eben auch militärisch zu verteidigen und durchzusetzen.
Kommen wir zurück nach Deutschland oder genauer gesagt nach Berlin. Die Union hat jetzt letzte Woche ihre neuen Kabinettsmitglieder vorgestellt, also die MinisterInnen, die aus der Union verschiedene Ministerien übernehmen werden. Und die Besetzung dieser Ministerien für die kommende Legislaturperiode, die lassen erstmal nichts Gutes ahnen. Weil auf jeden Fall klar wird, dass ein ohnehin konservativer Kurs der Union jetzt noch weiter verschärft wird. Am Montag sollen dann die Bekanntgabe der SPD folgen, also die Bekanntgabe der MinisterInnen ihrer 7 Ministerposten, von denen 5 noch offen sind. Klar ist da bereits, dass Lars Klingbeil Vizekanzler und Finanzminister werden soll. Und natürlich, wer hätte das irgendwie anders erwartet, wird Boris Pistorius seine Stellung als Kriegsminister halten. Wir wollen uns einige dieser sehr skurrilen Kandidaten der Union jetzt etwas genauer anschauen.
Da ist zum einen Katharina Reiche, die neue Wirtschaftsministerin wird. Sie ist Unternehmerin und war zuletzt Chefin von Westenergie. Westenergie ist ein großer Energieversorger mit rund 11.000 Beschäftigten. Also ist sie Chefin eines Konzerns gewesen, der klare Interessen verfolgt, wie zum Beispiel fossile Energien weiter zu nutzen und weniger auf Klimaschutz zu achten. Oder eben auch, dass der Staat sich möglichst aus der Umweltpolitik der Unternehmen rauszuhalten hat. Ähnlichen Kurs werden wir wohl erwarten können. Außerdem hat sich Reiche in der Vergangenheit homo- und queerfeindlich geäußert, zum Beispiel in einer Talkshow 2011. Da hat sie gemeint, dass Kinder bei gleichgeschlechtlichen Paaren weniger gut aufgehoben seien. Merz hat zudem auch die Aufgaben des Ministeriums verändert. Digitalisierung und Klimaschutz fallen jetzt also nicht mehr in diesen Aufgabenbereich und werden weitergegeben.
Für Digitalisierung gibt es gleich ein eigenes Ministerium, das Digitalisierungsministerium. Und das soll Carsten Wildberger leiten. Wilde Wahl. Wildberger war bisher Vorstandsvorsitzender von Mediamarkt Saturn. Also auch ein Konzernchef, der jetzt im Amt eines Ministers ist, der ebenfalls über einen Bereich entscheiden wird, in dem er vorher gearbeitet hat und an dem er auch finanzielles Interesse auf jeden Fall hat.
Und dann haben wir da noch Wolfram Weimer, der neuer Staatsminister für Kultur und Medien werden soll. Weimer ist vor allem als Verleger bekannt und er hat das konservative Magazin Cicero mitgegründet. Schon jetzt gibt es massiven Widerstand aus der Kunst- und Kulturszene und über 26.000 Menschen haben bereits eine Petition gegen seine Ernennung unterschrieben. Denn Weimer steht für wirtschaftsliberale und streng konservative Positionen. Er hat das Buch Das konservative Manifest geschrieben und beschreibt auch darin die Gesellschaft als sogenannte substanzlose Jahrmarktsgesellschaft. Weimar wettert auch in einer Cicero-Kolumne über masochistische Züge des Multikulturalismus und bezeichnet das Outing queerer PolitikerInnen als kollektiven Feldzug gegen das Private. Da können wir von erahnen, was Kulturschaffende in den nächsten Jahren erwarten wird. Wahrscheinlich eher eine Verschärfung der Sparpolitik und Kulturkampf von rechts.
Und damit nicht genug. Der neue Außenminister soll Oberstleutnant Johannes Wadepool werden. Der hat sich mehrfach dafür ausgesprochen, den Umgang der AfD in Anführungszeichen zu normalisieren. Zudem strebt er eine enge Beziehung zu den USA an und zu Trump und ist ein stolzer Transatlant und eben Oberstleutnant. Dazu kommt im Gesundheitsministerium zum Beispiel die Übernahme durch Nina Waken. Nina Waken ist Rechtsanwältin und bei ihr ist vor allem interessant, ihr Vater ist Vorsitzende der Unionsstiftung. Die Unionsstiftung, die ist zuletzt sehr stark nach rechts geruckt und pflegt sehr enge Kontakte zu Klimaleugnern und Kräften aus dem Trump- und Orban-Lager.
Last but not least kommen wir noch zum Innenministerium. Das soll Alexander Dobrindt übernehmen. Der ist bekennender Trump-Fan. Und auch seit vielen Jahren eine zentrale Figur innerhalb der Union. Er gilt auch als Befürworter einer konservativeren Ausrichtung, vor allem auch in Fragen von innerer Sicherheit und Migrationspolitik. Dobrindt ist vor allem in der Vergangenheit immer wieder durch diverse Äußerungen und Positionen in die Schlagzeilen gekommen. Zum Beispiel hat er 2012 gefordert, dass die Linkspartei verboten wird und ihnen staatliche Gelder gestrichen werden. Davor wurde bekannt, dass 60 Bundestagsabgeordnete der Linken vom Verfassungsschutz beobachtet werden.
Daneben hat er auch noch gefordert in einem Beitrag der Welt, also einem Organ der Springerpresse, dass Deutschland eine konservative Revolution brauche. Das ist ein Begriff, der ist klar durch die neue Rechte besetzt. Und das ist vermutlich auch sehr passend für ihn. Generell die Zusammensetzung von den neuen Ministerposten ist jetzt vielleicht nicht ganz überraschend, aber es ist schon krass auf jeden Fall zu sehen, dass sowohl Leute aus der Politik, sehr rechte Player aus der Politik eben neue Positionen bekommen sollen, aber eben auch ganz zentral Leute aus der Wirtschaft, aus dem Großkapital. Und das wird auf jeden Fall auch die Richtung vorgeben, die diese neue Regierung haben wird. Also eine sehr wirtschaftsliberale Politik, die sich auch der Verarmung der Gesellschaft nicht entgegenstellen wird und eben eine sehr rechte Politik. Kommen wir zum Kalenderblatt. Es ist der 30. April 1975, vor etwa 50 Jahren, gegen Mittagsortszeit, tritt genau das ein, auf das nicht nur Millionen Menschen in Vietnam, sondern auch rund um den Erdball seit Jahren Menschen gewartet und darauf hingefiebert hatten. Saigon ist frei. Die nordvietnamesischen Kräfte und der Vietcong nehmen weitgehend kampflos die Regierungsgebäude in Saigon, der Hauptstadt der Südhälfte Vietnams, ein. Der Vietnamkrieg ist vorbei. Der Befreiungskampf gegen die US-amerikanische Besatzung ist gewonnen. Über Jahre hatte die ehemalige Kolonialmacht Frankreich und später die USA versucht, ihren Vorposten in Südostasien zu halten. Erst über ein diktatorisches Regime in Südvietnam, das nur durch westliche Unterstützung am Leben gehalten werden konnte, später durch das direkte Eingreifen der USA selbst. Der 30. April war nicht nur ein einfacher militärischer Sieg. Es war der Beweis, dass es möglich war, nicht nur gegen die USA, die weltweit gegen antikoloniale Bewegungen vorgingen, zu bestehen, sondern sie tatsächlich zu schlagen. Zugleich bedeutete die Befreiung Saigons auch das Ende des millionenfachen Leids, das die vietnamesische Bevölkerung seit dem Eingreifen der USA ausgesetzt war. Bis heute ist unbekannt, wie viele Millionen Vietnamesen im Krieg gegen die Besatzung getötet wurden. Doch die Verbrechen, die in Vietnam begangen wurden, hallen bis heute nach. Die Bilder von durch Napalm verbrannten Kindern öffneten einer ganzen Generation in aller Welt die Augen. Während in Vietnam die Bevölkerung sich gegen die Angriffe wehrte, gingen Hunderttausende weltweit zu ihrer Unterstützung auf die Straße. Unter ihnen auch tausende US-Veteranen, die zuvor selbst in Vietnam kämpfen mussten und mit ansahen, wie ihre Freunde in den Tod geschickt wurden. Ihr Engagement befeuerte die Antikriegsbewegung in den USA, die als Jugendbewegung einen entscheidenden Anteil daran hatte, dass die USA ihre Truppen abziehen und ihre Niederlage sich eingestehen mussten.
Damit sind wir schon am Ende unserer Folge angekommen. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt.
Jugendinfo gibt es auf jeden Fall auch als Podcast auf Spotify zu finden. Und wir betreiben natürlich einen Instagram- und einen Telegram-Kanal für Kurznachrichten. Heißt, wenn ihr up-to-date bleiben wollt, folgt uns auch einfach gerne dort. Und ansonsten könnt ihr, wenn ihr Kritik oder Gedanken habt, uns einfach über unsere E-Mail zu erreichen.
Und ein besonders großer Dank geht auch nochmal an die Initiative Gerechtigkeit für Lorenz aus Oldenburg für das Interview. Danke euch.
Und wir hören uns wieder in 2 Wochen bei der nächsten Folge Jugendinfo-Durchblick. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Ich kann dir sagen, hier läuft sehr viel schief. Verkaufen Waffen, aber wollen keinen Krieg. Findest Feminismus lustig, weil du's nicht so siehst. Doch wenn ich Max heißen würde, würd ich mehr verdienen. Sie sagen, du bist eine Frau, pass nachts draußen auf. Der Rock ist ganz kurz und die Typen zu blau. Schicken Leute in den Bau, fürs Gras rauchen, wow. Doch Alkohol, Celeb, geh mit Spots im TV. Warum halten alle in der Bahn Abstand? Und warum muss mich jeder anstarren? Ich will hier weg, wegen der Faschung Nachbarn. Aber krieg die Wohnung nicht mit diesen Nachnamen. Also sag mir, was ist fair, fair? 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 Ich kann dir sagen, hier läuft sehr viel schief. Affenlaute bei einem Fußballspiel. Auf dem rechten Auge blind, weil du es nicht siehst. Letzten Worte, I can't breathe, rest in peace. Kinder gehen auf die Straßen wegen Frust. Trotzdem ballern wir ein neuer 100 Mio in die Luft. Leben in der virtuellen Welt, sind auf der Flucht. Und Designer auf dem Schulhof sind der Moos. Warum stört dich das Kopftuch meiner Mama? Warum verurteilst du mich, weil ich wenig anhab? Warum ist es der Flüchtling, der die Angst macht und nicht die Nazis im Landtag. Also sag mir, was ist fair, fair. 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 Mein Kopf ist voll, mein Akku leer, sag mir, was ist fair. Das Leben nur Schein, wir kennen sie schwer, aber was ist fair? Wir haben so viel, aber wollen noch mehr. Sag mir, was ist fair? Sag mir, was ist fair? Sag mir, was ist fair? Also sag mir, was ist fair? When you heard the sirens coming,
love.
When you heard the sirens coming,
love.
When you heard the sirens coming, the blue lights are coming for you,
love.
When you heard the sirens coming,
love.
When you heard the sirens coming,
love.
When you heard the sirens coming, the blue lights are coming for you.
Mein Vater sagte, halt sie nie die andere Wange hin. Sie werden uns nie lieben, weil wir anders sind. Ihr habt nicht verstanden, wie ihr dieses Schiff zum Schwanken bringt. Zwing mich nicht, die Stammeshymne anzustimmen, denn meine Brüder bluten wieder. Ihr Niggas fickt mit deinem Meisterplan, der letzte echte Rudelführer seiner Art. Ich fühl mich wie ein Zulu-Krieger mit einer scharfen Zuli unter meinem Arm. Blutbemalung wie ein Voodoo-Priester, ich träume vom blauen Licht auf schwarzer Haut. Ich bin der Sohn von meinem Vater, ich mag meine Nase breit und meine Haare kraus. Ich mag meine 38er mit scharfem Lauf. Sag ihnen, ich bin weit entfernt vom Sklavenhaus. Ich schlaf nicht, denn mich plagen Träume. Schwarze Früchte hängen von Ahornbäumen. Ich stehe auf und sehe keinen Gott, sondern Schwarze im Sarg. Und wenn ich dann ein Fadenkreuz vor einem weißen Kopf. Ich hab seit ich 13 bin das gleiche Bild in meinem Kopf.
All the time blue lights into strobe lights. Now blue flashing lights, baby fairy lights.
Vater sagte, halt dir nie die andere Wange hin. Martin Luther tat es und guck, wie sie ihn behandelten, Nigga. Noch paar aus unseren Reihen tun, als ob ein Kampf nichts bringt. Lass mich euch erinnern, denn dein großer Teil ist lange blind, mein Nigga. Diese Ketten stehen für ein schnelles Leben. Wir beide tragen eine Farbe, aber haben nicht dieselben Gene. Sag mir, warum schmücken sich Niggas aus dem Haus mit Goldketten, so als wären sie auch nur ein Tag auf dem Feld gewesen. Meine Art von Nigga plottet jeden Tag. Deine Art von Nigga hofft auf einen Plan. Wegen euch kämpfen wir doppelt hart. Titanen, Laminate, Niggas glänzt durch die Locken aus den Haaren. Ihr habt nichts begriffen, denen ist egal, wie viel Summe ihr macht. Ob ihr trappen seid oder ob ihr einen Uniplatz habt. Mit dieser Farbe stehst du automatisch unter Verdacht. Und wenn das nicht rafft, verschwindet unnötig Platz. Ja. Egal wie sanft sie schlagen, gib ihnen nie die andere Wange. Denn diesen Krieg hier führen wir zu lange. Und wie dieses Jahr beweist, ist leider weiterhin kein Frieden in Sicht. Entweder ist es Faust in der Luft oder Knie im Genick. Siehst du nicht, dass es uns immer noch schwerfällt zu atmen? Blaue Lichter in meinem Kopf lassen mich selten schlafen. Ich bin wieder ein Jahr älter, seit ich damals diese Single droppte. Und stelle mir immer noch dieselben Fragen. Sag, wir schützen uns vor den Leuten, die uns schützen sollten. Was, wenn Gesetzeshüter die Gesetze nicht befolgen? Was, wenn die Exekutive tatsächlich exekutiert und danach nichts rechtlich passiert, als würde es nichts bedeuten? Ja, deshalb schrei ich auch weiterhin, fick die 110 und jeden, der sich weigert, was dagegen zu unternehmen. Entweder liegst du unbequem im leichten Wagen oder guckst, wie weit dich deine Beine tragen. Lauf.
When you hear the sirens coming.
Lauf.
When you hear the sirens coming.
Lauf.
Lies. Ain't no truth in your statements. Too much pain in these little white lies. You left here all this time trying to figure out why we're still here. I take pride in the things that we've done, side by side in the revolution. Won't stay silent for things that I love, cause we know them not care about us. White men can't jump, but at least they can run. Broke these chains to put hands up. We can never see the kingdom coming when it sees all amount to nothing. I can see your face, see the light in your eyes. I can see the change, feel the heat of the fire. If you can feel the pain, then you know you're alive. Oh, feet on the line, by any means I will fight. Oh no, by any means I will fight. By any means I will fight. No. Did you think we would forget her? Too many destinies, too many sentences right now. Right now, see all this pain in the headlines. But I have cried for the last time. But no, what happened? See, you would be blind if it was just an eye for an eye. And what if we change the world? You rise in the flames, the victor. It's far from a perfect picture. I know it's sinful, but we are human. Would you be grateful if you took my place? Say my name. There is redemption in the steps we take. Say one life and I'm gonna use it. Innocent till I improve it. One last chance and you blew it. One last dance in the rooms. Oh, so much hate in your movements. Told me I couldn't prove it. One last prayer for the sinner. You only learn what you witness. I can see your face, see the light in your eyes. I can feel the change, feel the heat of the fire. If you can feel the pain, then you know you're alive. Both feet on the line, by any means I will fight. Oh, oh, by any means I will fight. Oh, oh, by any means I will fight. By any means I will fight. Did you think we would forget her? Too many destinies, too many sentences read now, see all this pain in the headlines. But I have cried for the last time. But no, what happened? See, you would be blind if it was just an eye for an eye.
Thank you. lass uns diskutieren, denn in unserem schönen Land sind zumindest theoretisch alle furchtbar tolerant. Worte wollen nichts bewegen, Worte tun niemandem weh, darum lass uns drüber reden, Diskussionen sind okay. Die Welt ist, wie sie ist, es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt.
Sagt mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sagt mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sagt mir, wo die Blumen sind. Mädchen, flüchten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sagt mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sagt mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sagt mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sagt mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sagt mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sagt mir, wo die Männer sind, zogen fort, der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Und sagt, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sagt, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sagt, wo die Soldaten sind, über Gräber weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sagt mir, wo die Gräber sind, wo sind sie geblieben? Sagt mir, wo die Gräber sind, was ist geschehen? Sagt mir, wo die Gräber sind. Blumen blühen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Und sagt mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sagt mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sagt mir, wo die Blumen sind, Mädchen, pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
dem Land, das sich selbst zerstört und uns den Way of Life diktiert. Da kommt Regen, bringt Waffen und Tod, und hört er Frieden, sieht er rot. Er sagt als Präsident von USA, Atomkrieg ja, bitte doch und da. Auf Polen, Mittelosten, Nicaragua, er will den Endsieg, das ist doch klar. Doch wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben. Ob West, ob Ost, auf Raketen muss Rost. Wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben. Ob West, ob Ost, auf Raketen muss Rost. Wir will die Säcke im Osten reizen, die auch nicht mit Atomen geizen. Doch dein Krieg um hirnverbrannte Ziele, der läuft nicht regen, wir sind viele. Hau ab mit deinen Nuklearstrategen, deinen Russenhass an deinen Strahlenregen. Mensch, Glitterfest, der Film ist aus, nimm die Raketen mit nach Haus. Denn wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben. Ob Ost, ob West, kalten Krieg an die Pest. Wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben. Ob Ost, ob West, kalten Krieg an die Pest. Dieser Regen kommt als Mann der Rüstungsindustrie, but the people of the States don't want it, nie. Und den wahren Frieden wird's erst geben, wenn alle Menschen ohne Waffen leben. Wir wollen Sonne statt Regen, ohne Rüstung leben. Ob West, ob Ost, auf Raketen muss Rost.